Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Tobi, guten Morgen aus Kasachstan, in Kasachstan, über Kasachstan, nehme ich an. Wir sind zurück mit einer neuen Folge Hot Seats und Cold Brews und die vergangenen 9 Tage, glaube ich, die jetzt hinter uns liegen, in der kasachischen Wüste der Region Mangistau, hatte wenig Cold Brews,
erstaunlicherweise. Ja, sehr wenig Cold Brews.
Aber jede Menge Hot Sand.
Ja, richtig. Wir waren jetzt tatsächlich die letzten Tage in einem gefüllten Sandbecken oder Staub. Mhm.
Dustland
in Kasachstan. Und du bist relativ kurzfristig mit zu unserem Team gekommen. Mhm. Wir hatten das schon relativ lange geplant, hier hinzugehen. Und ja, es gab dann die Möglichkeit, dass du irgendwie mitkommst, was vor allen Dingen auch dadurch möglich wurde, dass du deine Karriere beendet hast und jetzt auch so ein bisschen auf, also deine aktive EWS oder EDR-Karriere. Und ja, dann habe ich dich gefragt, ob du Bock hast mitzukommen und du hast nicht lange gezögert und hast gesagt, ja, muss ich mal mit meiner Frau sprechen.
Genau.
Und kurze Zeit später haben wir uns hier getroffen.
Ja. Ja, genau. Also wie ich hier reingeraten bin, ist mir ja klar. Du hast mich gefragt, super spontan, ein paar Wochen vorher, wie du schon richtig beschrieben hast, kurz abgeklärt zu Hause und zugesagt. Aber was war denn der Beweggrund deinerseits, ausgerechnet nach Kasachstan zu fliegen, um Mountainbiken zu gehen oder es zu versuchen? Da kommen wir, glaube ich, später zu, mhm, wie das Radfahren hier in der Region zumindest tatsächlich ist.
Ja.
Weil wir haben ja nur ein kleines bisschen von Kasachstan angekratzt. Das ist ein unglaublich großes Land.
Es ist das sechstgrößte Land der Welt.
Wahnsinn, ja.
Es ist riesig und wir sind hier halt im Südosten.
Ja.
Du hast schon gesagt, in der Region Mangistau. Und es ist tatsächlich so, dass wir in Island unterwegs waren mit Michi Neumann von Redgun bzw. vom Globetrotter Magazin und haben dort gefilmt und dann haben wir angefangen zu sprechen über eine Region, die er gerade gefunden hat, weil, mhm, man muss sagen, also Kasachstan ist natürlich irgendwie Leuten ein Begriff, aber die meisten Leute wissen gar nicht, wo das ist und so ging es mir auch so ein bisschen und ich wusste nicht, wie groß das ist und was, mhm, es da so zu sehen gibt, aber ich liebe halt irgendwie so ein bisschen den, jetzt sagen wir mal, Ostblock, weil ich finde es, mhm, halt irgendwie total spannend. Dann hat er angefangen, über Kasachstan zu reden und hat mir Bilder gezeigt von einem Gelände, was ziemlich unique ist. Also das, mhm, ist, hat so eine Art von, ich würde sagen, so Utah-Vibes ohne Leute. Also, mhm, hier ist niemand. Das ist wirklich komplett krass. Und es ist auch nicht so rot wie in Utah, sondern es ist sehr, sehr farbig.
Mhm.
Und dann haben wir uns eigentlich relativ schnell entschieden, ja, wir möchten da hingehen, wir möchten als einer der Ersten hier sein und hatten uns so ein paar Sachen aufgeschrieben, die wir gerne machen wollten und wo wir halt eins vermutet haben. Und genau, dann gab es halt einfach die Möglichkeit, dass wir noch, ja, dass wir dich fragen, um auch jemanden dabei zu haben, der diese Sachen, die wir uns so also ausgedacht haben, vielleicht erfahren kann und mich da die Berge hoch und runter zieht. Und ja, also es war wirklich, ich wusste nicht so richtig viel über Kasachstan, nicht über die Region. Ich habe, mhm, einfach ein paar Bilder gesehen, aber die haben mich schon so begeistert, dass ich gedacht habe, alles klar, ich bin am Start.
Ja.
Genau. Und dann ist es ja auch gar nicht so weit weg. Also es sind halt irgendwie 2 Flüge, also von, wir sind jetzt von München nach Istanbul und dann nach Aktau,
genau,
geflogen. Das sind jeweils 1,5 Stunden Flüge, glaube ich, ne?
Nee, es waren länger. 3 Stunden.
Oder 3 Stunden?
Okay. Ja, 3 und 2,5 Stunden bin ich, glaube ich, geflogen. Ich bin von Frankfurt geflogen, aber im Endeffekt super unkompliziert. Also, ja, du bist genauso schnell hier in Kasachstan, wie du nach Finale fährst,
ja,
unterm Strich. Also in etwa selbe Reisezeit und eben auch gar nicht so krass teuer, wie wenn man jetzt mal ich sag mal, nach Südafrika fliegt oder sonst wo, wo man vielleicht eher dran denken würde, wenn man sagt, okay, ich will eine exotische Bike-Region oder sowas aufsuchen. Da poppt Kasachstan ja nicht gerade als erstes in der Liste auf.
Nee.
Und ich glaube, das ist auch schon so der nächste Punkt. Fahren, versuchen versus wirklich Fahrradfahren war ein spannendes Thema hier, weil es gibt schlichtweg hier in dieser Region eigentlich keine Mountainbike-Infrastruktur. Es
werden
Gravel-Touren angeboten, ne?
Ja.
Von so diesen Companies, die eben hier als Guides fungieren. Die machen ja dann so Motorradreisen, ganz viel mit Offroad-Jeeps natürlich, weil es einfach roughes, wildes Gelände ist. Aber Mountainbiken ist halt so komplettes Neuland. Im Osten des Landes hingegen gibt es eine richtige Berg-Resort-Geschichte, wie man das eben aus unserem Breitengarden kennt. Ne? Fährst mit dem Lift hoch, gibt es einen Bikepark mit gebauten Strecken. Gibt es sogar lustigerweise einen Typen, der mal Weltmeisterschaften für Kasachstan mitgefahren ist im Downhill, gegen den ich schon 4 Rennen gefahren bin in meiner Karriere, habe ich dann mal gecheckt auf Roots and Rain, wo man so diese Ergebnisse vergleichen kann. Also es gibt schon irgendwie Mountainbiken in Kasachstan, aber das ist, keine Ahnung, 1500 Kilometer von uns entfernt. Wir sitzen jetzt hier ja gerade noch in Aktau und das heißt hier die Region, Fahrradfahren, großes Fragezeichen im Endeffekt.
Was war denn so das Erste, als ich dich gefragt habe, ob du mit nach Kasachstan kommst? Was hast du dir so gedacht?
Sind natürlich so 2 Sachen. Ich finde A, Länder, Kultur und Leute immer super spannend. Und ich wollte schon lange mal ein Land in dieser Richtung besuchen, was tatsächlich lange ein Bestreben war, eigentlich nach Afghanistan mal zu gehen, meinerseits. Hat sich natürlich die letzten Jahre so ein bisschen zerschlagen, weil ich über Afghanistan mal eine coole Doku über so 2 Skifahrer, die versucht haben, die Olympia-Quali zu schaffen und so gesehen habe. Und da habe ich irgendwie so für dieses Land ein Interesse entwickelt und habe dann gesehen, es gibt sogar ein Mountainbike-Rennen in dem Land. Wie gesagt, dann alles zerschlagen und dann hast du mich halt mit einem anderen Stan aus der Reserve gelockt, was ja nicht ganz so weit entfernt ist. Insofern auch schon mal die richtige Richtung. Und wie gesagt, so dieser kulturelle Teil, super spannend, die Leute, es ist natürlich wirklich eine komplett andere Welt, wenn du hier hinkommst, also in jeglicher Hinsicht eine andere Welt. Und radfahrtechnisch, auch wie du, ich habe natürlich dann gegoogelt, habe Bilder mir angeguckt, bei Instagram die Nationalparks hoch und runter gescrollt und habe viele Lines mit großen Augen gesehen und dachte so, oh, das kannst du fahren und das sieht gut aus und hier Drops. Und man hat natürlich immer dieses, von weit weg siehst du nur perfekten Boden und denkst, alles so schön weiche Erde oder so zwischen diesen Klippen, wie wenn man halt die Mountainbike-Videos sieht von irgendwo, wo du halt durch den, so ich sag mal, 10 cm tiefen Boden surfst und es fliegt schön der Dreck rechts und links. Und das war tatsächlich fast nirgendwo so. Also viele Hänge, die von Weitem aussahen wie perfekter, feiner Boden, haben sich am Ende als Dauersteinfeld entpuppt. Ich glaube, ich habe es ganz gut zusammengefasst. Der Boden hier ist überwiegend so, wie wenn ihr einen Sack Zement im Regen liegen lasst.
Der wird genauso, ja.
Und bröselt aber irgendwie auch auseinander. Und wenn du an der einen Stelle reintrittst, ist er darunter noch staubig und bricht so durch, wie so verharschter Schnee. Und an einer Stelle ist er irgendwie wie so Granit. Also super schwierig, das Gelände zum Fahren. Und vor allem schwierig einzuschätzen. Also du musst im Endeffekt überall hingehen, musst den Boden hochlaufen. Wir sind immer alles hochgelaufen, was wir runtergefahren sind. Das war dann gut, um ein Gefühl zumindest dafür zu bekommen. Aber das war wirklich die Herausforderung, an den Locations überhaupt was zu finden, was man vernünftig fahren konnte. Weil es hier auch nicht ganz ungefährlich ist im Punkto Infrastruktur.
Ja. Netzempfang. Also es ist halt wirklich so, wenn du jetzt hier unterwegs bist, also wir sind angekommen, haben unsere Guides kennengelernt und sind mit denen dann hier aus Aktau raus. Aktau ist relativ groß. Im Internet steht, es hat so 300.000 Bewohner hier. Unser Guide hat gesagt, eher 400 bis 500, man weiß es nicht so ganz genau. Das ist relativ groß. Das liegt auch so ein bisschen daran, das ist hier gleich im Kaspischen Meer gelegen. Das heißt, hier kommen natürlich viele Boote an. Das ist halt so der zentrale Hafen von Kasachstan ins Kaspische Meer, und um auch Handel zu treiben mit den anderen Ländern drumherum. Und dann ist es auch so, dass hier sehr viele Ölfelder sind.
Genau.
Und diese ganze Region, beziehungsweise auch diese Stadt, lebt so ein bisschen von dem Ölexport, und überall stehen halt so diese Ölpumpen rum. So, wir haben dann halt unsere Guides kennengelernt, sind halt irgendwie aus Akta raus. Ich sag mal so 2 Stunden auf Asphaltstraße, und ab dann eigentlich fast die ganze Woche nur noch Schotterweg oder Sandpiste oder so.
Ja.
Und was ich hier auch an super spannend fand, war eigentlich so diese, wie du gesagt hast, also es ist hier wie ein Zementsack, der hart ist. Und ich habe, glaube ich, noch nie eine Region erlebt, die so hart fürs Material ist. Also wir haben die ganze Zeit gezeltet, mhm, und hatten halt unsere Sachen halt irgendwie die ganze Zeit dabei und die Bikes auf den Pickups. Und überall ist so dieser feine Zementstaub drauf. Mhm. Die Reißverschlüsse haben nicht mehr funktioniert von den Zelten. Alles war irgendwie staubig. Die Kameras waren staubig. Die Leute sind hier angereist und hatten ihre Laptops in Zipbeutel verpackt, was im Nachhinein betrachtet eine sehr, sehr gute Idee war. Also es ist wirklich krass. Und wir reisen jetzt dann hier morgen ab, und es ist halt, also ich muss an Koffer und alles Mögliche mit dem Hochdruckreiniger dran. Mhm. Und dann ist die Frage, geht das raus oder wird es halt einfach nur hart?
Vom Material her ist irgendwie vieles wie so ein Gips eigentlich, ne? So ganz, mhm, ganz fein und mehlig irgendwie. Und ja, wir sind ja beide oft am Renovieren und am Bauen am Haus. Und ich habe mich oft abends so gefühlt, wie wenn ich den ganzen Tag gespachtelt habe im Haus. Also so, du hast überall dieses Zeug in und an dir. Deine Klamotten werden auch immer steifer mit der Zeit. Und ja, ich meine, wir haben gezeltet, wir hatten keine Dusche da draußen. Also es gab schlichtweg, oder es gibt nicht genug Wasser, was du mitführen, mhm, könntest. Und dann, ja, entwickelt sich da eben auch eine gewisse Substanz auf Körper und Maschine über ein paar Tage dauerhaft in der Wüste. Und das ist dann schon spannend. Also das sind dann auch irgendwie andere Herausforderungen und Faktoren. Das ist halt nicht so, dass du morgens frisch geduscht aus dem Hotelzimmer in deine trockenen Schuhe und Schoner schlüpfst und so hochmotiviert dann in den Bikepark gehst und so total komfortabel, sondern es ist auch da dann eine Herausforderung, jeden Tag wieder so auch das Limit abzuwägen. Das fand ich auch wirklich schwierig, weil wenn du anfängst, dir darüber Gedanken zu machen, wenn was passiert, was ja sowieso irgendwie kein guter Weg ist, aber dann bist du ziemlich schnell an dem Punkt, dass du sagst, du willst ja eigentlich gar nichts riskieren, weil A, gibt es da draußen keinen Empfang mehr. Also wir haben ja wirklich teilweise tagelang, waren wir abgeschnitten von der Außenwelt.
Ja.
Hier und da gibt es mal so Empfangsflecken, wo man eine WhatsApp durchging an die Family. Und
ja, auf schnell, 10 Spitzen irgendwo, genau, auf einem Berg.
Wo man schnell versucht hat, mal noch irgendwie einen kleinen WhatsApp-Call oder so mit der Family rauszuhauen. Aber du bist halt einfach da draußen und willst halt auch nicht, wenn du dann verletzt wärst oder so, über so eine Buckelpiste mit irgendeinem so Jeep dann 4 Stunden zurück zur Stadt juckeln oder so, wo du nicht weißt, was hier für ein Krankenhaus auf dich wartet. Also das ist schon irgendwie ein ganz, ganz anderes Environment, so in dem man da dann Fahrrad fährt im Vergleich zu your average bike holiday. Also das war schon sehr, sehr spannend, ja.
In dem Zuge habe ich dann aber auch wieder gemerkt, ich meine, mir war natürlich klar, dass wir andere Zonen haben, aber man muss wirklich sagen, du hast mich jetzt hier wirklich immer wieder motiviert, aus meiner Komfortzone rauszugehen. Erstens finde ich es beeindruckend zu sehen, wie groß deine Komfortzone ist und was du alles so siehst und was für dich eigentlich ja noch gut im Rahmen ist zu fahren und wie weit mich das gestresst hat, so dann auf dem Berg zu stehen und zu denken so, oh fuck ey, da müssen wir jetzt runterfahren. Und das war für mich natürlich ein super geiles Ding, dass du mich so aus der Komfortzone rausgebracht hast. Ich muss aber auch sagen, und das hast du ja auch mitbekommen, dass ich wurde so super müde so Richtung Ende des Trips und super energielos. Und das lag natürlich zum einen am ganzen Hochtragen von den Bikes, aber es lag zum anderen, und das glaube ich noch viel mehr, wirklich immer an diesem aus der Komfortzone raus und was das so mit Kopf und Körper macht, wenn du da oben stehst. Du hast irgendwie so 4 Drohnen in der Luft und weißt, Okay, das, also da runterzufahren ist jetzt schon irgendwie, also für mich, wow.
Ja, aber was du nicht gesehen hast, ich war definitiv auch ein paar Mal nervös. und ja, wie du sagst, ich finde, das ist ja auch gerade im Rennfahren, im Rennsport, du machst ja oft nur ein paar Abfahrten, aber du bist mentally so müde, so drained, sagt man ja irgendwie, also so ausgelaugt, wie auch immer, weil das einfach für den Kopf so eine Daueranstrengung ist, halt so fokussiert zu sein, weil ja, du willst keinen Fehler machen da draußen und wir sind halt Sachen gefahren, die schon irgendwie auch sketchy waren und, was ich einen spannenden Punkt fand, dir fehlt ja jede Referenz, also es sind keine Fahrspuren da, es ist kein gebauter Trail, wo du weißt, ja, da sind halt hunderte von Leuten runtergefahren, das geht safe oder das Obstacle steht in irgendeinem Bikepark und da sind schon ein paar Leute vor mir erfolgreich runtergesprungen, sondern du trägst dein Fahrrad irgendeinen komplett wildfremden Berg hoch, wo teilweise noch nie vorher ein Mensch mit einem Fahrrad war, und musst dann im Rahmen deiner Vorstellungskraft dir eine Linie raussuchen an diesem Berg, die du dann runterfährst als Erster. Und es gibt keine Referenz. Und dann hatten wir halt Tage, wo es super krasser Wind ging, weil es eine sehr windige Region ist. Und wenn du halt auf irgendeiner Ridgeline fährst, wo es rechts und links sehr, sehr weit runter geht und vom Boden her auch nicht so ist, dass du da runter rutschen willst und ja, du einfach irgendwie so eine 50 cm hohe Kante nur auf dieser Ridge dann runter droppen willst, ist es mit viel Wind plötzlich schon eine riesen Überwindung, so ein Ding zu fahren. Weil du halt nicht weißt, so geht das überhaupt. Das hat halt noch niemand vor dir gemacht. Ja. Und das fand ich eins der Highlights. Greife ich jetzt vielleicht vorweg. Aber zum Punkt, oh, keine Referenzen. Nie jemand vor uns da gewesen. Wir haben zwar zu ein paar Spots Videomaterial gefunden von diesem Kasaken auch, ja, der den einen Run leider nicht erfolgreich beenden konnte, der lag nämlich dann anscheinend einen Monat im Krankenhaus, auch mit Koma und so, also war schon ziemlich gnarly irgendwie. Aber wir haben einen Berg gefahren, den Bogdi, wo wir der Annahme sind, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, sage ich mal, dass wir da eine Erstbefahrung eigentlich gemacht haben. Und das war schon, ich finde, das war so vom Erlebnis her wahrscheinlich mit die coolste Sache am ganzen Trip.
Ja. Ja, vor allen Dingen, weil der Berg ist halt besonders. Also es ist nicht einfach irgend so ein Berg hier, sondern das ist schon so ein Monument von dieser Region hier, dieser Bogdi. Und der steht halt auf einer, im Grunde auf so einer riesigen Ebene als einziger hoher Berg. Und es ist halt total interessant, dass der eigentlich genau umgedreht ist wie die Alpen. Weil in den Alpen hast du oben so dieses karstige, dieses roughe und unten raus wird es dann eher so erdig. Ja. Und hier war es genau andersrum. Also du hast oben eigentlich so, so fluffigen Boden gehabt, durch den du dir so eine Linie runtersuchen musst.
Da wuchsen sogar Sträucher.
Ja.
Also am ehesten erdig, wenn man von Erde sprechen kann.
Genau. Und unten raus war es dann halt einfach super hartes, rutschiges, sandiges Gestein mit Ridges und so, also wirklich total interessant, dass es halt hier so umgedreht
und
wird.
Und überall, wir haben sie immer liebevoll rostige Seeigel genannt. Muss man vielleicht dazu sagen, zum Verständnis, dass im Endeffekt wir die ganze Zeit ja Meeresboden gefahren sind. Also man hat auch überall Muscheln gefunden. Wir waren auch am tiefsten Punkt Asiens, minus
100. Zentralasiens, genau.
Paar 30 Meter, glaube ich. Ja. Ne? Und dieser Bogdi hatte 150 Höhenmeter ungefähr. Roughly, und der Fuß war 8 Meter über Meeresspiegel oder so. Ne? Und das ist jetzt, super weit im Land, Stand jetzt.
Ja.
Und
also du bist halt auch so die ganze Zeit gefahren und hast dann so Korallen gesehen.
Genau.
Ja. Also da weißt du halt einfach, du fährst ja einfach immer Meeresboden.
Ja, super abgefahrenes Gelände auf jeden Fall. Und diese rostigen Seeigel waren halt immer irgendwie wie so runde Kugeln, die teilweise dann aufgeplatzt waren über keine Ahnung wie viele Jahre. Und die waren halt knochenhart. Also es war echt so, als hätte jemand irgendwo, ich sag mal, irgendwas zwischen Tennis und Handball große Dinger auf dem Boden festgeschweißt.
Ja.
Definitiv auch so, dass deine Pedale mal dran hängen bleiben könnten. Und das waren so ganz viele Sachen irgendwie, die du sonst niemals hast, wenn du Fahrrad fährst, wo du drauf achten musstest auch. Ne?
Bevor wir zum Bogdi gekommen sind, waren wir ja noch an einer anderen Stelle, und zwar Tiramisu. Das ist hier auch ja, im Landesinneren so eine Region, die wirklich ausschaut wie ein Tiramisu, weil sie halt einfach unten sehr weiß ist und dann noch so einen rötlichen Stahlreifen drin hat und nach oben halt braun wird. Mhm. Und das fand ich echt total spannend, um hier einfach mal reinzukommen in dieses Gelände, mhm. weil wir sind da angekommen, so im letzten Licht und mit unseren Guides, und ich fand es geil, wie schnell sich dieses Ding wirklich als Spielplatz entpuppt hat.
Ja. Ja, es war also dieses klassische, du hast die ganze Reise hinter dir, sitzt im Auto, so ein bisschen auf heißen Kohlen, okay, was erwartet uns, kann man was fahren, wie sieht das aus, wie fühlt sich der Boden an? Das ist irgendwie so immer das Erste, wenn man dann aus dem Auto rausspringt, dass man mit dem Fuß erstmal so ein bisschen schürft, so okay, wie ist der Boden, so wie wird wohl der Grip sein? Und da war also ganz viel Excitement, glaube ich, auch auf der Seite der Medienschaffenden, also Fotografen. Einen Filmer hatten wir dabei, und da waren alle, glaube ich, dann so, okay, let's go, lass mal noch schnell irgendwas machen. Und dann sind wir da wie so Ameisen über das Ding gerannt und haben überall versucht, noch irgendeine kleine Ridge zu fahren und irgendeinen coolen Shot noch im Sonnenuntergang zu bekommen. Und da hat man schon schnell gemerkt, okay, wir könnten uns an einem Spot wochenlang wahrscheinlich aufhalten, wenn es darum ginge, den Spot radfahrerisch auszuschöpfen. Und also es ist, wie du sagst, ein Riesenspielplatz. Dann gab es ja auch andere Spots, die waren plötzlich wie so ein Granit-Skatepark. Also wo teilweise vermeintlich perfekte Radien irgendwie geschaffen waren von der Natur. Und an anderen Spots müsste man vielleicht wieder mehr Arbeit investieren, um gute Lines zu haben. Und davon haben wir ja zum Beispiel komplett abgesehen. Also wir haben es as raw as it gets bearbeitet. Wir hatten ein Werkzeug im Camp, der sogenannte Kackspaten. Den müssen wir, glaube ich, jetzt nicht weiter beschreiben. Aber sonst haben wir uns mit Händen und Füßen unsere Lines gemacht, weil ja vieles hier, glaube ich, schon auch so ein, es gibt, glaube ich, keinen richtigen Naturschutz oder wie auch immer, aber wir haben es versucht, mit Respekt zu behandeln. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man jetzt hier nicht wie in Utah in so einer erklärten Zone anfängt, die riesen Lines in den Berg zu bauen. Sondern wir haben halt hier und da mal mit einem Stein andere Steine versucht zu behauen, um eine Line frei zu machen oder halt eben irgendwo was mit den Füßen ein bisschen platt zu machen oder mit den Händen ein paar Steine weggeräumt. Aber es war wirklich raw. Also wir sind.
Aber man muss halt auch sagen, es geht halt auch hier, ne? Also das ist halt so, ich war ja schon an vielen Plätzen und es ist halt oft so, du kommst halt hin und dann ist es halt so nicht so, wie man sich's vorgestellt hat. Es ist halt irgendwie, keine Ahnung, es geht nicht so richtig. Du kannst irgendwas fahren, musst aber super viel faken. Mhm. Und hier war wirklich so, ab Moment 1, wo wir auf dem Bike saßen, war es irgendwie cool.
Ja.
Da war natürlich Tiramisu auch sehr dankbar, dass du halt super viele Lines hattest und Ridges, über die du drüber fahren konntest. Und du musstest jetzt auch gar nicht so richtig was bauen. Du kannst dich hier komplett austoben. Mhm. Du kannst hier wirklich, also ich glaube, wenn du hier richtig Zeit hast und Werkzeug und auch die Erlaubnis, dann kannst du hier komplett crazy Zeug machen.
Sachen, vor allem für Fotos. Also ich finde, zum Filmen war es teilweise schwierig, weil du so sehr stark variierendes Gelände hast, was auch den Speed dementsprechend variieren lässt. Also man ist auch, wir haben viele Drohnenaufnahmen gemacht und da sieht man teilweise dann von oben von der Drohne so, okay, er wird super langsam. Du verstehst aber visuell nicht warum, weil das Gelände sieht vermeintlich gleich aus. Aber wir wissen aus der Fahrerperspektive, okay, der fährt jetzt gerade auf einen Sack Nüssen rum, plötzlich, so fühlt sich der Untergrund dann an. Und danach kommt wieder eine Sektion, die super gut ist, wo du speeden kannst. Aber gerade für Fotos eine unglaubliche Region, weil das Gelände so spektakulär ist. Und da kannst du natürlich mit ein bisschen Arbeit super easy den Fahrer perfekt in Szene setzen. Ja. Also, weil ansonsten, wir haben ein paar Kameltrails gefunden. Bei uns gibt es Goat-Trails, beziehungsweise Wanderwege. Hier gibt es Kameltrails, weil überall Kamele rumlaufen. Und die eben auch schon mal über so eine Anhöhe laufen und sich natürlich auch ihren Trail einlaufen und nicht jedes Mal eine neue Spur. Und da sind wir tatsächlich so ein paar Dinger runtergefahren, die was von einem Trail hatten.
Das war richtig cool.
Das kam so am ehesten an ein Trail-Erlebnis dran. Und ansonsten halt wirklich Freeride, einfach raw irgendwo.
Ja.
Und zu dem Punkt mit dem fahrbar top-to-bottom mäßig, das fand ich das Coole an dem Bogdi. Das ist ja wirklich, Ich glaube, die meisten Leute kennen Tafelberg aus Südafrika. Die Silhouette von dem Bogdi sieht eigentlich aus wie der Tafelberg. Also ja. Es ist oben so ein Plateau, fällt rechts und links dann so brüchig ab, wie du gesagt hast. Oben erstmal eine Einstiegsklippe. Da war es schon mal schwierig, einen Spot zu finden, wo wir reinkommen in den Hang. Und dann hast du so ein erdiges Material und dann eben in diese schroffen Felsen, wieder mit lauter Klippen und unten raus halt so ausgewaschene Gullies. Also sobald du rechts oder links von so einer Ridge runterfallen oder rutschen würdest, würdest du halt in so einem übelsten Gully enden, der alles andere als bequem wäre. Und also schon eine Herausforderung, aber an diesem ganzen Berg drumherum, ich glaube, wir sind mit dem Auto einmal komplett drumherum gefahren. Ich schätze mal da bei den Bedingungen, wenn du mit dem Auto rumfährst, eine halbe Stunde, einmal komplett.
Ja.
Haben wir im Endeffekt so zwei Lines gefunden, die jetzt auf Anhieb fahrbar waren.
Ja.
Weil der Rest irgendwie riesige Klippen hatte und immer so irgendwo so ein Link gefehlt hat, um ja. die guten Dinge zu verbinden. Und ja, ich meine, jetzt war von uns auch keiner da irgendwie bereit, 10 Meter Drops zu springen oder so.
Ja.
Und demnach war das dann schon eine Herausforderung, aber wir haben das Ding eben top to bottom gefahren ja. und können somit schon auch irgendwie claimen, okay, das war eine Erstbefahrung, das war nicht, wir sind ein Stück gefahren und sind dann getragen und dann nochmal ein Stück gefahren, sondern...
Ja, und es hat richtig Spaß gemacht.
Ja, wir sind oben also, reingefahren, hatten einen, so einen Entry-Drop, der glaube ich für dich schon auch edgy war, komfortzonenmäßig.
Ja, also genau, ich meine, der Drop war überhaupt nicht hoch,
ja.
Aber du bist halt einfach in so eine super... staubige Landung, die einfach ja. nur aus Staub bestand. Ja. Du bist reingedroppt und hast die Landung nicht direkt gesehen, musstest dann genau landen. Und ich hatte so ein bisschen Angst, dass du halt einfach mit dem Vorderrad einsickst,
ja.
nach vorne rüber gehst und dann ist halt wirklich so und tschüss.
Ja.
Also dann bist du halt einfach zu Fuß im Berg runter ja. unterwegs. Aber es ging tatsächlich dann extrem gut.
Genau.
Und es hat unfassbar Spaß gemacht, da runter zu fahren und auch dich zu sehen, wie du dann halt nochmal andere Lines auspackst und so. Also das war wirklich richtig cool. Wir waren ja hier, wie gesagt, halt jetzt mal 6 Tage im Zelt und vor allen Dingen für mich auch das erste Mal 6 Tage ohne fließend Wasser unterwegs.
Mhm.
Das ist halt irgendwie schon so ein bisschen crazy, wenn du... Wir sind da halt auch echt verwöhnt, ne? Ich meine, was für einen Trip machst du mal, wo du nicht irgendwie zumindest irgendwie in fließend Wasser und selbst wenn es nur irgendwie aus dem Fluss kommt oder so.
Ja,
aber
ja.
diese Gegend, wo wir waren, da gab es kein Wasser nirgendwo.
Ja.
Und dann kommst du da auch irgendwie so ein bisschen an die Grenzen, vor allen Dingen, wenn du dann halt irgendwie immer wieder den Berg hochträgst und wieder runterfährst
ja.
und verschwitzt bist, alles ist super staubig und so. Und unsere Guides, ich meine, die leben jetzt in dieser Region und sind das natürlich auch gewohnt. Und ich fand krass, wie die es geschafft haben, trotz dieser widrigen Umstände, trotz kein Wasser oder nichts irgendwie, uns da zu bewirten und mit was für einer Liebe eigentlich unser Koch auch dafür gesorgt hat, dass es uns und dem ganzen Team gut geht.
Ja, J-Lo, unser Koch.
Ja, Schreck.
Schreck, wie er liebevoll von seinem Kollegen genannt wurde. Schreck oder Bigfoot, also ein bisschen gemütlicherer.
Ja, gerne. So ein bisschen festerer Typ, ja.
Ein festerer Typ. mit dem größten Herz, glaube ich, vom ganzen Team.
Bester Mann.
So lustig und herzlich und das hat sich schon auch durchgezogen. Manche konnten es, glaube ich, weniger zeigen als er, aber so grundsätzlich ist deren höchstes Gut irgendwie, dass wir zufrieden sind, so,
ja.
ne? dass es uns gut geht. Und klar, der Koch, da hat sich das eben im Essen manifestiert, also es war wirklich unglaublich, was der aufgetischt hat von seinen 2 kleinen Gaskochern, die er da im Zelt hatte. Also, und alles irgendwie aus seinem Kofferraum rausgezogen hat, aus seinem Jeep. Kühlkette
fragwürdig.
Aber ey, wir haben es alle überlebt. Wir haben alle, glaube ich, durch die Bank keinen Stress gehabt.
Ja.
Ne? Also der hat da wirklich auch einen sauberen Job gemacht, den Umständen entsprechend. Und das war schon cool. Also die Leute, die uns da begleitet haben, waren ein Team von 4 Leuten. Ne? Wir hatten
ja, genau.
4 dabei. Der eine so ein bisschen federführend als Guide. Dann eben J-Lo, der Koch. Dann noch ein Fahrer, der relativ wortkarg war, würde ich sagen. Der Gangster-Rapper. Und dann one and only legendary Mr. Jorah. Unser Pickup-Fahrer, der dann ominöserweise kurz vor Ende des Trips noch entlassen wurde. Suspendiert wurde von seinem Dienst, weil das, glaube ich, zu sehr gefühlt hat, was so abging. Aber ja, das war echt ein cooles Team und wie du sagst, super krass. Fließend Wasser hat sich auf so ein 3-Liter-Kanister, glaube ich, das war unser Sanitärbereich, ja, so ein kleiner Kunststoffklappstuhl, wo da dieser Kanister immer draufgestellt wurde. Das war so mit der erste Akt, wenn das Camp aufgebaut wurde. Das war so der Dreh- und Angelpunkt vom Camp. Und da lag Anfang der Woche noch ein kleines Stück Seife drauf. Das gab es dann aber irgendwann auch nicht mehr. Aber das war so der, ich sag mal, Hygienebereich, wo man sich dann die Hände gewaschen hat vorm Essen und mal das Gesicht durchwaschen konnte. Und dann hatten wir eben das Kochzelt, wo J-Lo gezaubert hat. Und dann so ein großes Gemeinschaftszelt, wo der Tisch drin stand, wo wir drin gegessen haben und auch einfach Gemeinschaft hatten, abgehangen haben. Weil in der Mittagshitze, und wir sind ja jetzt nicht mal im Hochsommer hier gewesen, hast du nicht viel gemacht. Also wir haben uns da schon auch ein bisschen zurückgehalten und versucht, auf die Morgen- und Abendstunden zu beschränken. Nicht zuletzt auch aufgrund von besserem Licht für Fotos und Film. Aber man hat mittags schon relativ schnell gemerkt, boah, hier draußen habe ich nichts zu suchen, weil das zieht so krass die Energie gerade. Und laut Reiseveranstalter gab es 1 Liter Wasser pro Tag. Ich glaube, wir haben am Ende ein bisschen mehr bekommen. Aber ja, die Ressourcen sind einfach begrenzt, wenn du da draußen bist. Ja. Unsere Guides sind dann zwischendurch nochmal losgefahren. 3 Stunden.
1 Liter Wasser kaufen und 20 Kippen.
Genau, 20 Kippen und Coca-Cola.
Ja.
Keine Werbung, aber das gibt's halt einfach überall.
Überhaupt keine Werbung, ey. Ich kann keine Cola mehr sehen.
Große Freude auf jeden Fall immer, wenn die Flasche auf den Tisch kam. Und ja, wir haben da gelebt wie die Könige, hätte ich fast gesagt. Und ich würde behaupten, das waren die schönsten Zeltplätze meines Lebens. Also das
ist komplett crazy.
Ja. Man konnte sich ja dann immer so ein bisschen seine eigene Ecke suchen vom Camp, wo man gezeltet hat. Und die Locations können wir ja vielleicht so ein Best-of in einen Insta-Post oder in Stories packen, aber die Aussichten morgens aus dem Zelt raus
Wahnsinn. Sind
definitiv die krassesten, die ich jemals gesehen habe. Oder der Sternenhimmel, unglaublich, wenn man mal abends noch eine Stunde mit dem Kopf aus dem Zelt raus gedöst hat und gesehen hat, was da oben abgeht. Das war schon ja irgendwie ein einzigartiges Erlebnis. Und dann ja eben mit diesem lustigen Team. Ja. Ich glaube, von Mr. Jorah gibt es so viele lustige Geschichten. Der Typ ist wirklich so einfach so ein Natural Entertainer, ja. Der wäre bei Moimoi TV auf jeden Fall ein Main Character geworden, schon an Tag 1. Das war wirklich herrlich. Also,
gut, er hat dich ganz schön, er hat versucht, dich loszuwerden.
Ja,
indem wir,
aktiv.
Wir sind an so einer krassen Klippe vorbeigefahren, also wo es wirklich, ich würde sagen, locker.
Da ging es sicherlich 80 Meter gerade runter.
Ja.
Irgendwas knapp an die 100 Meter. Ich glaube, es waren insgesamt wahrscheinlich auch 150 Höhenmeter, die Klippe.
Aber halt straight.
Ja, und oben overword. Also es hing so Felszipfel raus.
Ja.
Und es
ist jetzt hier nicht so Alpengestein, sondern es ist halt so, du trittst drauf und es bricht. Und dann ist mit Mr. Jorah auf so ein Edge gelaufen und hat, Christian, komm her.
Safe. Brother, come here, it's okay.
Und dann haben wir ein Foto gemacht und wir haben schon gedacht, Alter, schaut nicht gut aus. Wenn das jetzt abbricht, aber gut, die werden schon wissen, was sie machen. Turns out, wissen sie nicht.
Weil er war wahrscheinlich zum ersten Mal da.
Genau. Und als Mr. Jorah das dann gesehen hat, wo sie gerade drauf standen,
hat er auf einmal einen Gefühlsausbruch gehabt, der mir irgendwie so vermittelt hat, er freut sich extrem, dass wir gerade beide noch leben. Also, das Krasse war ja eigentlich, dass man an dieser Klippe mit dem Auto entlang fährt. Also 2,5 bis 3 Meter weiter standen stark überladene Jeeps.
Ja.
In einer Reihe und die Straße ist eingefahren seit Jahren, oder Straße, der Schotterweg. Also das war schon ein bisschen festeres Gestein und irgendwie auch vermeintlich safe oder erprobt, aber trotzdem, also das war so eine Kante, ich bin nicht komplett schwindelfrei, wo mir schon unangenehm wurde, als ich so in die Nähe der Kante ging, ja. Ich habe mich auch nicht ganz an den Rand gestellt, so einen halben Meter Sicherheitsabstand. Und
da stand ja schon Mr. Jorah.
Genau, und hab so für ein Foto einmal so kurz mich hingehockt und gepostet. Und als ich das Foto gesehen habe, habe ich gedacht, nie wieder. gehe ich da hin, weil das einfach wirklich so ein kleiner Zipfel ist, der da so rausgeragt hat. Also, ja, Wahnsinn. Mr. Jorah ist auf jeden Fall eine Legende und ja, es war halt so dieses klassische, lustige. Er hat schon relativ viel Englisch gesprochen für die Jungs hier. Unser Koch hat eigentlich gar nichts gesprochen zum Beispiel. Aber der hat mit Zeichensprache agiert und Grinsen und ganz viel Liebe. Aber Mr. Jorah, der hatte halt so genau dieses perfekte, nicht genug Wortschatz, aber ganz viel Emotion
und Kreativität.
Mit einem super lustigen Akzent. Also, und auch alles immer zweimal. Also zum Beispiel alles, was klein oder wenig oder vorsichtig war, war bei ihm immer small, small. Also only small, small. So schnell fahren mit dem Auto, nee, small, small. Also wir fahren hier lieber langsam oder keine Ahnung, ob Mr. Jorah gerne Bier trinkt. Ja, nur small, small, weil sonst am nächsten Morgen. Und also es war so dieses ganz viel Situationskomik mit dem Mann. Das war schon legendär. Da gibt es, glaube ich, auch ein paar lustige Dinger nachher in den Videos, die rauskommen und so.
Er hat auf alle Fälle immer gesagt, oh, Schreck. Großes Problem.
Too much eating. Ja, weil er halt ein bisschen schwerer ist. Schreck oder Bigfoot. Ja.
Sollte also ich muss dann sagen, Schreck hat ungefähr, ich würde sagen, 150
ja.
Kilo.
So. Aber 150 durchweg glückliche Kilo.
Ja.
Also der Mann ist der Inbegriff von Wohlfühlen, würde ich sagen. Und er hat halt immer... wenn wir gefahren sind mit dem Auto, hat er angehalten, ist ein Kofferraum, hat so getan, als würde er was trinken, aber hat eigentlich auch was gesnackt. Und dann kam Mr. Jorah immer, hey, look, Schreck, eating, too much eating, Problem. Also es war wirklich sehr, sehr lustig.
Ich finde, wir sind losgefahren und wir waren so das Guide-Team und das Fototeam, beziehungsweise Radfahrteam.
Mhm.
Und dann gab es so einen Moment, wo wir eigentlich so zu einem Team wurden. Und ich fand, das war so, als wir das erste Mal den Bock, die runtergefahren sind.
Mhm.
Wo man, du hast gesagt, ich glaube, jetzt checken sie, dass sie Teil von was Größerem sind.
Mhm.
Und das hatte ich auch so das Gefühl, dass danach war die Stimmung irgendwie anders.
Ja.
Weil es war auch wieder Mr. Jorah, der halt unten stand, irgendwie zu uns gelaufen kam und dann, Champion, Champion!
Ja.
Und halt sich mega gefreut hat. Und das, Schreck ist dann mit seinem Stuhl angewandert, hat seinen Stuhl da aufgeklappt und sich da hingesetzt. Und du hast das Gefühl gehabt, dass die so merken, okay, es sind jetzt hier nicht die Average-Touristen, sondern die machen hier was anderes.
Ja, und auch, dass es nicht ihr Job ist, uns irgendwie so zu bespaßen. So dieses, jetzt kommen hier so ein paar wohlhabendere Leute hin und wir umsorgen die jetzt eine Woche und dann fliegen die halt wieder nach Hause und hatten eine schöne Zeit und wir machen nächste Woche das Gleiche wieder für eine andere Gruppe. Klar war es erst schon mal exotisch, dass wir überhaupt mit Fahrrädern anreisen. So Kunden haben die halt nicht so oft, wahrscheinlich nie. Und dann war das am Anfang so, okay, die fahren hier irgendwie Fahrrad, ist schon krass. Oder hat man schon das Gefühl gehabt, dass es für die halt auf jeden Fall ungewohnt war. Und dann weiß ich, beim ersten Camp bin ich diesen Hang runtergefahren ins Camp.
Mhm.
Der halt, das waren, keine Ahnung, 30 Höhenmeter oder so, aber halt super steil. Also so ein Shoot, gar nicht so super wild. Und ich bin halt runter und da hast du schon so das erste Mal gemerkt, oh, okay, krass, so Stuntman-mäßig, so okay, sowas machen die. Aber bei dem Bock, die hat man irgendwie auch gemerkt, dass die so eine andere Ehrfurcht hatten. Also es ist halt, wie du schon sagtest, so ein bisschen so ein Wahrzeichen für die Region, so ein sagenumwobener Berg so ein bisschen.
Man muss sagen, niemand von denen war da bis jetzt drauf.
Ja, also nicht mal zu Fuß.
Genau.
Ja, genau. Und als wir den dann runtergefahren sind, da ist irgendwie der Knoten geplatzt. Also da hat man gemerkt, die haben sich fast mehr gefreut als wir in dem Moment. Ne? Und der Mr. Jorah kam wirklich angerannt, ist uns in die Arme gefallen und man hat so gemerkt, das ist gerade auch irgendwie sein Erfolg, was da passiert. Ne? Und das war cool, ja.
Das war auf alle Fälle ein ganz besonderer Moment. Und dann, was ich auch extrem cool fand, ist, also in dieser ganzen Region hat es jetzt aktuell kein Wasser und auch sehr wenig. Aber wenn regnet es halt, die haben hier so eine Regenzeit und dann regnet es halt, glaube ich, sehr hart und sehr viel auf einmal. Und die haben in diesem Gestein solche Channels drin, wo sich das Wasser halt so über Jahrtausende, Jahrmillionen den Weg gebahnt hat. Und tatsächlich sind diese Channels extrem lustig zu fahren.
Mhm.
Und haben eigentlich so die perfekte Kurven, wo du über einen Wallride machen kannst. Also, sie haben ein bisschen wenig Gefälle leider. Also du musst schon richtig hart reintreten. Mhm. Aber es macht richtig viel Spaß. Und das fand ich halt auch cool. Nochmal wirklich so eine komplett andere... ja, sowas bin ich jetzt noch nicht gefahren. Also klar, Flussbetten irgendwie schon, aber nicht so saubere mit so geilen Kurven und so.
Aber auch das war halt wieder so eine, so ein bisschen wie Goldschürfen, weil du siehst, soweit das Land geht, überall diese Channels dann in so einer Formation und es gibt halt irgendwie eine Handvoll, die sich dann gut fahren lässt und in den anderen liegen abgebrochene Gesteinsklumpen, weil das Ding halt zufällt oder der ist unten zu spitz, weil der Boden zu weich ist an Stellen und dann ist er eben wie so ein V richtig unten in der Mitte. Aber wir haben halt so ein paar gefunden, die wie so ein perfekt geformtes U eigentlich waren, bis vielleicht auf ein paar Kleinigkeiten. Und der war wie so eine Rutsche im Schwimmbad, die du runterfährst so ungefähr, ne? Und das war dann auch wieder cool, weil man so, oh, lass mal den da hinten abchecken. Und du siehst immer nur so von oben die Grenze, die Ränder, so wie breit der vermeidlich ist, wie tief, wie viel Gefälle oder nicht Gefälle. Aber du jagst so von einem Channel zum nächsten und versuchst halt den zu finden, der sich am besten fahren lässt. Und wenn du dann natürlich diese ganze Suche betreibst und deine Erwartung, dein Excitement halt auch irgendwie immer mehr steigt, dann ist es natürlich ein komplett irres Erlebnis, wenn du mitten in der Wüste auf einmal wie eine geshapte Strecke findest, in Form von so einem Channel und da dann durchbretterst. Und das haben wir dann auch nachts oder spätabends mit Lampe gemacht. Und das war auch ein absolut abgefahrenes Erlebnis.
Voll. Also weil die sind halt teilweise höher wie du. Also du bist quasi in der Erde drin.
Genau.
Und du hast von deinem Partner Lupine Lampen mitgebracht. Und normalerweise ist es halt so, ja, du hast halt irgendwie so den Lichtschein vor dir und musst den Trail suchen. Und da war aber einfach alles so, also es war komplett verrückt irgendwie.
Das ist so, als würdest du mit einer Stirnlampe halt in den Keller gehen oder in eine Höhle. Ja. Also es ist, wird nicht nur vor dir hell, sondern es wird definitiv neben dir hell vom Lichtschein der Lampe und das ist nah an dir, also keine Weite. Und teilweise wurde es sogar über uns hell. Also es war dann so richtig wie so, ja wirklich so ein unterirdischer Channel eigentlich fast, durch den man gefahren ist. Das war schon irre, ja.
Wir sind dann weitergefahren Richtung Drachenzähnen oder wie auch immer sie das genannt haben. Und da hatten wir schon vorher ein Bild gesehen. Und es sah wirklich aus, als ob du von diesen Drachenzähnen mit einem super geilen Boden so eine Kurve bis nach unten fahren kannst. So, dann sind wir da angekommen und haben den ersten Tag von oben, von so einer Klippe aus, uns das alles angeschaut, haben dort echt ein paar ganz coole Aufnahmen gemacht und es war echt schön. Und dann haben wir entschieden, okay, wir fahren da jetzt runter. Das waren so zwei Stunden irgendwie Weg dahin und wollten am nächsten Tag unten campen. Und es sah eigentlich alles perfekt aus. Und dann haben wir unser Zelt aufgebaut auf einem wunderschönen Platz mit Blick auf diese Zähne. Und dann sind wir halt hingefahren, das erste Mal das zu checken. Und dann haben wir gesehen, dass es halt irgendwie von nahem ein bisschen anders ausschaut.
Ja.
Zwar.
Ja, das war so eigentlich so ein Erlebnis, was den ganzen Trip ein Stück weit fahrerisch beschreibt. Was ich am Anfang auch gesagt habe mit diesem, das sieht alles so perfekt aus von Weitem. Weil wir haben erst oben an so einer Anhöhe gezeltet. Das war wahrscheinlich der schönste Zeltplatz meines Lebens. Also man hat wirklich so in diese Weite von dem Land reingeguckt. Überall stehen diese riesen Felstürme in diesem Land. Also es war wie so eine Postkarte oder so ein Movieset. Also da hättest du alles drehen können. Von einem Star Wars Film bis zum perfekten Musikvideo. Ein irres Naturspektakel, was sich nicht bewegt. Also ich weiß noch, als wir ankamen oben, saß ich einfach da und habe dieses Landschaftsbild auf mich wirken lassen und war so überwältigt davon, wie wunderschön das da ist. Genau, und dann sind wir abends zum Sonnenuntergang oben auf die Klippen gegangen, haben von oben drauf geguckt und da war schon so, oh geil, kann nicht drauf warten, morgen da runter zu brettern und so richtig durch den weichen Hang zu surfen und so richtig das Hinterrad rechts, links, überall fliegt Erde rum oder Staub und so ein bisschen eine Vorstellung hatte man ja vom Boden und man hat natürlich die Idealbedingungen sich vorgestellt. Ja, und dann sind wir eben da außen rumgefahren, kamen an und es war relativ ernüchternd, würde ich sagen, weil erstmal lagen unten einfach nur überall Steine rum und dann ist man so reingelaufen in den Hang, er wurde immer steiler, immer stufiger.
Richtig fette Absätze teilweise.
Richtig fette Absätze und einfach der klassische hart gewordene Sack Zement.
Ja. Ja, aber mit so Tausenden von Schieferplatten oben drauf. Ja. Also du hast wirklich genauso zwischen diesen Stufen, fand ich, da war es, also es gab die Stufe, die konnte man gerade noch so abrollen, dann war es relativ steil mit super vielen Schieferplatten und dann kam gleich noch so eine Stufe. Und du wusstest eigentlich, wenn du auf diese Schieferplatten drauf kommst, was natürlich kein Schiefer ist, aber dann rutscht es halt einfach nur noch.
Da die ist haben sich nicht angehört wie Fliesen, wie wenn man Fliesen von der Wand haut, also das Klirren so richtig.
Ja.
Und das war, als ich so hochgelaufen bin dann in den Hang rein, habe ich auch in dem Moment gedacht, boah, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt möglich ist, hier runterzufahren. Weil dann hast du auch so Wasserrinnen, die eben über die vielen Jahre sich eingespült haben. Und die gehen halt immer wie so Äste auseinander, dann wieder zusammen. Das heißt, da überhaupt erstmal so ein Pad zu finden, so eine Line, die von oben nach unten durchgehend ohne so Rinnenverzweigung da ist, war schon mal die erste Herausforderung. Und dann hast du dieses Pad gefunden, gehst hoch und merkst so, okay, da sind irgendwie gefühlt mannhohe Stufen drinne aus Fels mit teilweise wie so korallenartigen Ausspülungen und Löchern. Und dann merkst du so, Alter, ich weiß gar nicht, ob man hier das überhaupt fahren kann. Dann wird es noch immer steiler und man hat so eine grobe Vorstellung, wenn man mal so Shoots gefahren ist, wie in Morsin oder so, dass man merkt, irgendwann nicht mehr bremsen ab einer gewissen Geschwindigkeit. Es wird nur noch schneller. Dann ist es aber da eben nicht nach unten seicht, schöne braune, loamy Erde, sondern da kommen dann irgendwie noch mehr Kanten, noch mehr Stufen. Ja, und dann ist das schon mit ein bisschen Herzklopfen verbunden, wenn man da oben steht und das erste Mal reindroppt.
Auf alle Fälle. Also das war, ich habe am Anfang noch so ein bisschen den Hang gequert von dem Spot, wo ich reingefahren bin. Und habe gemerkt, das funktioniert einfach gar nicht, das zu queren, weil du halt, sobald du auf so einen Stein kommst, rutscht der halt einfach weg. Und dann haben wir uns beim zweiten Mal irgendwie eine geradere Linie ausgesucht, die ich bin relativ langsam reingefahren, bin dann immer schneller geworden und bin dann auf so eine, ja, so ein bisschen flacheres Stück gekommen, konnte mich mal kurz wieder so sammeln und dann ging es für mich weiter. Hab das relativ langsam angegangen und du bist aber dann oben gleich mit so einer kleinen Hip rein und ich habe es von unten gefilmt und angeschaut und dann habe ich das erste Mal gehört, und dann habe ich gedacht, oh fuck.
Ja, also es war spannend. Wir sind den Hang, glaube ich, in Summe dreimal runtergefahren. Wir sind einmal mittags, aber in einer bisschen unspektakuläreren Variante runtergefahren, als wir das Gelände erkundet haben und halt überhaupt erstmal gecheckt haben, ob es funktioniert. Und dann bei Abendlicht sind wir dann zwei Runs gefahren. Den ersten relativ verhalten und da war ich auch noch relativ lost von der Linie. Und da ging das alles vom Management und beim zweiten Run haben wir dann, das war glaube ich ein ganz guter Move, wir haben uns dann eben so Steine aufgestellt im Hang, weil, das ist auch eine krasse Schwierigkeit, du weißt, dass diese ganzen Wasserrinnen da sind, aber wenn du da oben stehst und es sieht 100 Meter rechts und links von dir alles gleich aus, woher willst du wissen, wo jetzt dieser 2 Meter breite Streifen ist, den du treffen musst unten raus? Vor allem, wenn das im Sinne des Sichtfeldes als Horizont immer nach unten abbricht. Also du siehst ja nicht, was hinter der nächsten Kante ist.
Ja.
Das heißt, du fährst irgendwie über eine Kante drüber und weißt gar nicht, komme ich jetzt auf das Pad, wo ich drauf wollte, weil 50 Meter rechts sieht es genauso aus und 20 Meter weiter links sieht es auch genauso aus. Also das ist dann auch überfordernd und da haben wir dann einen ganz guten Move gemacht und haben immer die größten Steinplatten, die wir gefunden haben, eigentlich so hochkant aufgestellt, wie so Leitpfosten.
Ja.
Immer so an der nächsten Kante, dass man so grob eine Orientierung hatte, wo man hin musste. Und dann habe ich schon so gemerkt, dann kam Confidence ins Spiel. Ich hatte oben einen relativ technischen Drop-In, so ein bisschen Nali direkt an der Felswand entlang rein, über so eine technische Ridge. Und dann bin ich eben in diesem Sattel oben zwischen den zwei Zähnen, konnte ich die Bremsen einmal aufmachen, rüberrollen und auf der Gegenseite den Gegenanstieg wie so eine Hip nehmen in den Hang rein, wo wir dann nach rechts runter Richtung Sonnenuntergang gefahren sind. Und da habe ich dann halt eben einfach nur diese leitpfostenmäßigen Steine gesehen, habe den nächsten immer angepeilt. Oben hatte ich das Ding noch komplett unter Kontrolle und hätte anhalten können, stand gut auf der Bremse. Und dann kam eben irgendwann der Moment, wo eine dieser Absätze oder Kanten doch schon so schnell da war, und ich mit meinem Bremsvorgang definitiv noch nicht fertig war an der Stelle, wo ich gemerkt habe, okay, das hat sich dann schon so angefühlt, so leicht quer zu Fahrtrichtung rutschend, die nächste Kante runtergesprungen im Endeffekt schon. Und da habe ich gemerkt so, oh shit, so ab jetzt ist Rodeo. Das war dann Gott sei Dank schon an dem Punkt, wo es tendenziell nur noch geradeaus bergab ging. Aber genau das ist der Punkt, wo es bei dem anderen Typen schiefgegangen ist. Also da gibt es ein Drohnenvideo von, wie es den halt irgendwann zwischen so zwei Kanten voll aufstellt und aushebelt. Und ja, der lag dann eben da. Und ich habe so gemerkt, dass sich einmal zwischen so kann auch mein Fuß auf dem Pedal bewegt hat. Und ich dachte so, oh shit. Und in dem GoPro-Video sage ich, glaube ich, sogar auch so, oh shit. Oder irgendwie so, oh, 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 oh. Und da wird dann schon klar, das war dann schon wild. Also ich hatte es noch grundsätzlich unter Kontrolle, aber ich hatte definitiv den Geschwindigkeitsteil nicht mehr unter Kontrolle. Beziehungsweise den konnte ich nicht mehr beeinflussen. Also ich musste dann mit dem Speed, der jetzt
vorgegeben
Reisegeschwindigkeit war, mit dem musste ich arbeiten und du bremst halt auch nicht mehr. Also das rutscht halt nur noch. Ja. Vorderradbremse kannst du eh abschrauben, die bringt da gar nichts auf dem Zeug. Und dann waren es unten raus eben auch noch so zwei relativ kompetent Kanten, die vor mir lagen. Ich glaube, bei der unteren war das dann schon so ein Stockwerk hoher Drop, den ich am Ende gesprungen bin. Oder ein Gap vielmehr, es war dann relativ lang. Und da wusste ich, da war das Ding dann safe, weil daraus wurde es dann flach unten. Aber ja, der Run war schon mit ein bisschen Nervenkitzel verbunden.
Was du halt nicht hören möchtest, von wenn du unten stehst und weißt, es ist alles so ein bisschen sketchy und du siehst halt deinen Kollegen irgendwie oben in der Wand und hörst, oh shit, das willst du nicht hören, wenn du weißt, du hast jetzt hier so 6 Stunden oder 5 Stunden bis zum nächsten Krankenhaus. Und das ist halt, ja, man muss halt sagen, es ist halt hier schon alles relativ basic und relativ einfach. Du möchtest hier nicht ins Krankenhaus kommen. Ja.
Also nach dem Run war ich definitiv auch froh, dass wir Feierabend gemacht haben für den Tag. Weil, also es war super geil. Das war so ein bisschen aus der Komfortzone definitiv. Das war jetzt nicht so, oh krass, ich habe gerade was überlebt, was super sketchy war. So schlimm war es wirklich nicht. Aber es war schon so, okay, schneller kann und muss ich da definitiv nicht runterfahren, weil das war jetzt gerade das Limit für mich an der Stelle. Und das war ein gutes Gefühl an der Stelle, den Helm abzusetzen und zu sagen,
mal gucken, was Shrek jetzt gezaubert hat.
Jetzt kommen wir erstmal runter, wenn Shrek uns wieder mit seinen guten Gaben versorgt.
Ja.
Und erstmal ein bisschen Tee trinken.
Ja. Also alles in allem war es auf alle Fälle ein sehr aufregender und sehr spezieller Trip. Ich fand es toll, dass wir dieses Land ja auch so ein bisschen kennenlernen durften. Wir sind dann in ein Dorf, hier sagen sie Stadt, ich würde sagen ein Dorf gefahren.
Januan City.
Genau, wo wir auf einem Bazar waren und sind drüber gelaufen. Und es ist halt schon krass, wenn du halt siehst, das ist halt einfach, das Fleisch liegt ohne Kühlung da, die Fische liegen ohne Kühlung da. Es ist einfach wirklich basic und ich glaube, hier gibt es so viele Markenklamotten, wo die Marken nicht mal wissen, dass sie sowas ganz Ähnliches mal machen sollten.
Ganz viel Halboriginal.
Ganz viel halboriginale Sachen. Also es ist schon spannend.
Ja. Und was dann auf diesem besagten Markt mir auch nochmal klar geworden ist, dass wir eigentlich die größte Attraktion waren.
Ja, wir haben gedacht, wir gucken uns den Markt an, dabei hat sich der Markt uns angeguckt.
Weil wir waren ja die ganze Zeit in der Wüste, da gab es eben keine Leute und da war das so mehr oder weniger, okay, wir sind halt hier, das ist normal, dass wir in dem Land sind, weil es gab ja keine Zivilisation um uns herum, aber als wir dann so auf den Markt gekommen sind und so das erste Mal richtig ins Leben abgetaucht sind hier, hat man relativ schnell gemerkt, dass wir so Richtung Außerirdische gehen. Also hier gibt es definitiv nicht so oft, ich sag mal, Westeuropäer oder ähnliche Breitengrade jetzt an Menschen, die da durch den Markt streifen.
Also Basti, unser Filmer, hätte auf alle Fälle auf diesem Walk durch den Markt 7 neue Freundinnen haben können. Also der ist hier ganz besonders gut angekommen.
Ja, Keanu Reeves ist beliebt, auf jeden Fall. Der Doppelgänger, also Keanu ist sein Doppelgänger.
Ja, natürlich, klar.
Das war schon wirklich lustig und auch da hat man wieder gemerkt, die fanden das, glaube ich, alle irgendwie so ein bisschen lustig auch, dass wir da waren. Ne? Unterschiedliche Reaktionen, teilweise vielleicht auch so ein bisschen zurückhaltend. Aber ich habe das dann gemerkt, ich bin in so einen Obstladen rein, habe mir irgendwie 2 Äpfel, eine Banane und eine Mandarine mitgenommen für die Fahrt, wollte die bezahlen und der Typ so, nee, also nimm das bitte so mit. Ich habe ihm dann trotzdem noch was gegeben, 80 Cent, sagenhaft, zum vollen Preis bezahlt, den Einkauf. Aber wo du gemerkt hast, so, ja, das passiert halt nicht jeden Tag, dass jetzt so jemand reinkommt und dann war das so, ja, okay, hier dem Gast geben wir das so.
Ja.
Also das war schon auch irgendwie ein besonderes Erlebnis. Und auch am Flughafen, als wir in der Schlange für die Passkontrolle standen, habe ich mich so umgeschaut und du merkst halt so, okay, ich glaube, wir sind die einzige Reisegruppe, die hier gerade nicht nach Hause gekommen ist.
Ja,
Weil klar, die Leute hier haben ja schon vom optischen Erscheinungsbild einen ganz anderen Schlag, also schon so einen sehr stark asiatischen
Einschlag. Ja, genau, so eurasisch. Also so,
genau. Ja. Und das heißt, rein optisch unterscheidet man sich schon sehr stark von denen. Und da hat man sich so umgedreht und so gemerkt, okay, wir sind hier jetzt gerade nicht in eine Urlaubsregion geflogen, wo Team Deutschland aus dem Flieger Richtung Ballermann aussteigt, so ungefähr, sondern wir sind hier gerade die einzigen anderen. Ja. Und das war schon auch irgendwie spannend, aber irgendwie auch cool. Und die Reaktionen darauf waren halt grundverschieden, aber ich würde sagen, tendenziell sehr willkommend und,
auf alle Fälle.
Und herzlich.
Wir haben auf dem Bazar dann so eine super süße alte Frau kennengelernt, die uns in so einem, ja, im Grunde so ein Tandoori-Ofen Brot gebacken hat. Und die hat auf alle Fälle ihr ganzes Geld in Gold angelegt, und zwar das Gold im Mund.
Ja.
Aber sie hatte halt einfach so die Hälfte der Zähne, eine Seite halt komplett vergoldet.
Mhm.
Und sie hat halt wirklich da in diesem, im Grunde war das halt wirklich so wie so eine Garage, wo halt so ein Feuer brannte, so ein Ofen, und da hat sie halt einfach mega leckeres Brot gezaubert.
Ja.
Und war halt total, total lieb. Und das Coolste, was ich fand, es war halt wirklich so, also sie hat jetzt nicht gesagt, oh, scheiße, irgendwie Touristen oder sonst irgendwas, sondern das, was sie gesagt hat, war, warum habt ihr mir nicht Bescheid gesagt, weil dann hätte ich mir was richtig Schönes angezogen.
Hm. Ja, also dann hätte sie sich ihre schönsten Kleider angezogen, hat sie, glaube ich, gesagt. Ne? Und das war schon sehr, sehr krass, irgendwie so zu sehen, was sie gerne machen würden. Also das war ihr ja fast, sie war ja fast traurig darüber, dass sie sich nicht in ihrer absolut schönsten und besten Form präsentieren konnte uns gegenüber. Ne?
Was und das finde ich halt hier so super spannend, dass du halt wirklich, du bist hier unterwegs und du kannst natürlich jetzt sehen, das ist alles ein bisschen abgerockt und das ist alles hier irgendwie nicht so sauber und dies und das. Und, aber das ist das, was ich wirklich an diesem Ostblock, wenn wir es jetzt mal so nennen, so geil finde. Ja, es ist hier so, aber die Leute sind unglaublich stolz.
Mm.
Und das hat man auch bei dieser Frau gesehen. Die hätte sich gerne nochmal anders präsentiert, weil die so stolz darauf war, dass sie hat jetzt ein geiles Brot gemacht und hat halt irgendwie in ihren Fähigkeiten wirklich das Beste daraus geholt mit super viel Liebe.
Mhm.
Und das finde ich mega cool. Und das ist halt das, was du ja auch beim Autofahren gesagt hast, dass die Leute hier einfach unglaublich glücklich wirken.
Ja, man merkt so in diesen widrigen Umständen, oder was heißt widrigen Umständen, aber einfach mit deutlich weniger Mitteln versuchen sie halt diese Gastfreundschaft trotzdem zu transportieren, wo bei uns Gastfreundschaft oder was heißt Gastfreundschaft, aber eine gute Bewirtung steht und fällt bei uns oft mit dem Standard, den du erlebst. Nicht im Sinne von das Zwischenmenschliche, was an dir, was dir widerfährt in der Gaststätte oder in einem Hotel oder was auch immer, sondern wie gut war das WLAN, gab es eine Waschmaschine und wie fett war das Frühstücksbuffet, sag ich mal so. Ne? Und war das Hotel neu oder noch barock, so ungefähr. Sondern hier ist es halt echt, ja, die Mittel sind wenig, es ist teilweise dreckig, es liegt auch teilweise viel Müll rum. Aber das, was Gastfreundschaft ist, ist halt das, was aus dem Herzen kommt. Ne? Und da merkt man einfach, da haben die einen sehr traditionell verwurzelten Anspruch. Vieles mussten wir, glaube ich, erstmal verstehen lernen, warum sie sich irgendwie auf die eine oder andere Art und Weise verhalten, wo wir so denken, hey, warum ist der jetzt so? Das macht doch gar keinen Sinn. Aber wenn man so ein Stück weit dann mal anfängt, in der Tradition dieser Kultur zu kramen, merkt man, okay, da kommt das her. Frauen haben hier natürlich auch noch einen ganz anderen Stellenwert, als wir das gewohnt sind bei uns. Und ich glaube, man kann den Leuten das gar nicht zum Vorwurf machen, dass sie sich dann teilweise anders als erwartet verhalten, weil sie es einfach nicht anders wissen. Also die wissen es schlichtweg nicht besser.
Und es aber ist, wir wissen es halt auch nicht besser, weil es kam die Situation auf, wir hatten Platten, dann hat man halt irgendwie da repariert, dann kamen andere Guides und die waren auch sofort, vor allem mit dir, super close irgendwie, weil der möchte gerne, dass du ihm viel Zeug hier hinschickst.
Genau.
Aber genau, der hat dann uns Männern allen die Hand gegeben und den Frauen zugenickt. Und dann kam gleich so die Situation auf, ja, hier, ne, also so Machos und so.
Absolutes No-Go in unserem Breitengrad.
Und dann habe ich aber danach gegoogelt und das ist halt einfach ein Zeichen des Respekts der Frau gegenüber. Also es ist nicht so, dass man sagt, ja, ihr seid weniger wert oder blablabla, sondern es ist wirklich ein Zeichen des Respekts der Frau gegenüber, dass man halt vermeidet, also dass man Körperkontakt vermeidet, wenn der nicht von der Frau ausgeht.
Ja.
Also es ist eher genau andersrum, wie man sich es vielleicht vorstellt. Ja. Und das ist sowas, wo wir vielleicht auch einfach schnell dabei sind, Leute zu verurteilen, obwohl wir gar nicht wissen, was eigentlich so die Historie der ganzen Geschichte
ist. Ja, voll. Ja, da könnte man jetzt ziemlich tief graben und abdriften, um da die Kulturen und unterschiedlichen Wertschätzungen vielleicht auseinander zu nehmen. Aber ich glaube, was man von hier auf jeden Fall mitnehmen kann, ist, dass es eben nicht immer gut ist, Traditionen über Bord zu werfen, nur um möglichst liberal und alles ist erlaubt mäßig unterwegs zu sein. Also ich glaube, das ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, wie du es gerade erklärt hast, dass das, was Exklusives ist, eine Frau zu berühren, sage ich mal. Ne? Und auch, dass die Frau, das ist dann eben nicht so, die ist weniger wert, sondern die ist so viel wert, ihr Mann darf sie berühren, so ungefähr. Ne?
Ja.
Also das, finde ich, ist dann vielleicht auch nicht in allen Fällen so gehandhabt. Das kann man ja auch nicht pauschalisieren.
Nein, natürlich nicht.
Aber das kannst du bei uns genauso wenig. Aber dass es eben vielleicht nicht immer der bessere Weg ist, zu sagen, ja, alle mit jedem und freie Liebe so ungefähr und alle machen, was sie wollen. Und am Ende hast du viele zerbrochene Herzen an der Stelle, wo man hier vielleicht merkt, okay, es ist viel, viel mehr Zurückhaltung irgendwie geboten und auch so, ja, so ein An sich halten ein Stück weit. Ne? Und dadurch wird vieles viel, viel wertvoller, purer und mehr wertgeschätzt einfach am Ende vom Tag. Ne? Und das finde ich cool, das an so einem Beispiel dann zu sehen, wo wir erstmal dachten, hä, okay, weirde Situation, aber am Ende vom Tag ist es was Wertschätzendes und das muss man dann eben erstmal verstehen. Und das, finde ich, schon inspiriert mich an der Stelle, vielleicht die ein oder andere Selbstverständlichkeit zu Hause und Verhaltensweise mehr zu überdenken. Also ich glaube, dass hier auch zum Beispiel Worte noch eine ganz, ganz andere Gewichtigkeit haben. Also wenn hier jemand sagt, du bist sein Freund, dann heißt das was. So, ne? Und zu Hause ist halt ganz, ganz schnell jeder my buddy und auch, keine Ahnung, love you, was weiß ich. Das ist so schnell bei uns ausgesprochen und so schnell verteilt. Und es verliert damit so oft an Wert und Exklusivität. Und da hat man schon das Gefühl, dadurch, dass die Leute hier ein bisschen bescheidener und zurückhaltender sind mit solchen Dingen, behalten diese Worte und Gesten ihren Wert.
Mhm. Ja. Ja, auf alle Fälle. Und ich kann nur wirklich jedem empfehlen, überlegt doch mal, ob ihr nicht mal wirklich nach Osten reisen wollt. Weil ich habe wirklich bis jetzt nur gute Erfahrungen gemacht. Ob es jetzt in Tschechien ist, ob es in Kasachstan ist, ob es in Kamtschatka ist, was natürlich jetzt gerade ein bisschen schwieriger zu bereisen sind, aber die Leute, die dort leben, sind, also ich habe da nur gute Erfahrungen gemacht und da muss man vielleicht auch mal ein bisschen trennen zwischen Regierung und den Leuten, die da leben.
Ja.
Und ich glaube, das Gleiche lernen wir jetzt auch gerade in anderen Regionen wie den USA. Ich meine, nicht alle da sind Idioten, obwohl die Regierung fragwürdig ist. Ja, keine Ahnung. Es erschließt sich einfach, wenn man sagt, man reist doch mal nach Osten, erschließt sich einfach so viel mehr, was man noch nicht gesehen hat, was gar nicht so weit weg ist und du bist trotzdem in einer komplett anderen Welt.
Ja.
Und man lernt ja auch wieder vielleicht ein bisschen mehr die Sachen zu schätzen, weil das letzte Beispiel vielleicht ist, wir hatten so einen kleinen Drucker dabei, womit man halt so Bilder ausdrucken konnte. Und wir haben Schreck oder unsere Mitreisenden haben Schreck ein Bild ausgedruckt und der hat sich das halt einfach die ganze, der hat sich riesig drüber gefreut und hat es die ganze Fahrt immer wieder angeguckt, weil ihm das irgendwie so viel wert war. Mhm. Und bei uns wäre es vielleicht so, ja, man legt es halt jetzt weg oder man hat keine Ahnung was.
Und beim nächsten Entrümpeln fliegt es weg, genau. So ungefähr.
Und aber hier ist halt einfach wirklich, ne, das war einfach ein, das war einfach schön zu sehen.
Ja.
Und das hat mich an dem Trip wirklich sehr fasziniert und ich fand es extrem cool und bin sicherlich nicht das letzte Mal hier in Kasachstan.
Ja, kann ich so unterstreichen. Also ich habe definitiv auch ein Verlangen zurückzukommen entwickelt, vielleicht dann mal in eine andere Region, um noch ein bisschen mehr als 1% von dem Land zu sehen. Aber ja, wärmste Empfehlung. Alles, was Richtung Osten ist, auch ich, wenn es nur angrenzende Länder an Deutschland eigentlich bis jetzt waren, aber Polen, Tschechien, Slowenien, alles Länder, die mich mit Gastfreundschaft im Eindruck quasi gelassen haben und immer eine absolute Herzlichkeit an den Tag gelegt haben, bei durch die Bank weg einfacheren Mitteln, als wir die bei uns in Deutschland gewohnt sind. Und unterm Strich auch oft die günstigeren Reisen.
Definitiv. Also da Preis-Leistungs-Verhältnis hier kriegst du ja was dafür. Also genau. Das ist schon richtig verrückt. Und ich würde sagen, nachdem es jetzt die ganze Zeit keinen Cold Brew gab, gucken wir mal, dass wir jetzt einen vernünftigen Hot Brew bekommen und suchen uns mal irgendwie ein schönes Café.
Genau.
Und lassen wir hier den letzten Tag in Aktau ein bisschen ausklingen und fliegen dann diese Nacht zurück.
Heute Kaffee statt Tee.
So ist es. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Und dann sind wir alle wieder zurück in Deutschland und gehen gemeinsam in den Herbst.
Exakt. Bis bald.
Ciao. Tschüss.
Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.